Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen, jeden Einzelnen, der hier bei uns im Saal ist. Ich freue mich über diejenigen, die per Livestream dabei sind. Auch ihr seid herzlich willkommen. Und für mich ist es jetzt seit einigen Wochen, dass ich wieder hier in der Gemeinde bin, nach Krankheit, Urlaub und wieder Krankheit, freue ich mich, hier bei euch zu sein und gemeinsam mit euch diesen Abend erleben zu können. Und ich würde, bevor ich mit der Auslegung starte, gerne zum Anfang beten und bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen dazu. Mein Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese Zeit schenkst, in der wir leben dürfen. Danke dafür, dass wir hier sein können. Danke, dass wir auch als Gemeinde diese Zeiträume haben, in denen wir ganz besonders und ganz bewusst in dein Wort hineinblicken wollen. Und das möchten wir gleich tun. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Buch 2. Samuel öffnest, dass wir es verstehen, dass wir Dinge mitnehmen können, dass du heute durch den Text zu uns redest, Herr, dass es nicht unsere Worte sind, sondern dass du es bist, der uns hier anspricht, und wir bitten dich um Veränderung, wir bitten dich, dass dein Wort heute wirklich mit Kraft und Macht in unser Leben hineinsprechen kann. Amen. Aus Fehlern lernt man. Diesen Satz hat vielleicht schon jemand mal von euch gehört, vielleicht habt ihr den auch schon mal angewandt, euren Kindern gegenüber, anderen Menschen gegenüber, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat? Ja, aus Fehlern lernt man. Und diese Aussage, aus Fehlern lernt man, die zeigt einen bestimmten Umgang mit diesen Fehlern. Also ich mache einen Fehler und ich handle dann auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich diesen Fehler gemacht habe. Also ich gehe auf eine bestimmte Art und Weise mit dieser Situation, die ein Fehler oder eine Niederlage ist, um. Ich versuche in der Zukunft anders zu handeln. Weil jetzt irgendetwas schiefgelaufen ist, nicht so wie es sein sollte, möchte ich, dass es in der Zukunft anders ist. Also ich lerne aus meiner falschen Verhaltensweise oder Dingen, die einfach nicht gut gelaufen sind. Man kann bei Fehlern auch anders reagieren oder bei Niederlagen, die man erlebt. Man kann einfach auf der Nase liegen bleiben. Man kann den Kopf einfach in den Sand stecken und hoffen, ja, irgendwie wird das schon wieder alles gerade gebogen werden. Irgendwie wird das weiterlaufen. Aber alle diese Verhaltensweisen, die zeigen einen bestimmten Umgang mit Tiefpunkten, mit Niederlagen, mit Fehlern eben, die bei uns im Leben passieren. Und im heutigen Text sehen wir einen weiteren Teil aus Davids Leben, der sich mit Niederlagen befasst, mit einer Niederlage, die David selber erleben muss. Und es ist eine gewaltige persönliche Niederlage, die wir uns gleich anschauen werden, aber auch eine politische Niederlage, die er hier erfährt. Aber für mich ist es interessant, aus diesem Text herauszulesen oder herauszufinden, wie Davids Umgang mit dieser Niederlage ist. Also er könnte ja einfach, so wie gerade eben, aus Fehlern lernen, er könnte auch einfach liegen bleiben und sagen, okay, dann ist halt so, wie es alles gerade läuft. Das Spannende ist zu sehen, wie reagiert David in dieser Situation, die für ihn schwierig ist, wo er großes persönliches, aber auch politisches Leid oder eine Niederlage eben erfährt. Bevor wir zu dem Text direkt kommen, lass uns noch mal ganz kurz den inhaltlichen Überblick über die 2 Samuel-Bücher uns in Erinnerung rufen, damit wir die Gesamtgeschichte immer wieder vor Augen haben. Das hilft uns selber, wenn wir das uns immer wieder in Erinnerung rufen, zu sehen, wo sind wir gerade in der Geschichte. Und vielleicht bleibt auch das eine oder andere hängen, damit wir, wenn wir von 2. Samuel 15 mal hören, sofort wissen, das war doch die Geschichte mit Absalom oder mit irgendjemand, in anderen Kapiteln mit irgendjemand anderen. Der erste Punkt, die ersten 7 Kapitel des ersten Buches Samuel, die handeln von der Vorbereitung für die Monarchie. Samuel ist als Richter dort. Dann geht es weiter, die Einführung der Monarchie. Das Volk möchte also einen König haben, möchte, dass genau wie bei allen anderen Völkern drumherum ein Einzelner herrscht, ein sichtbarer Herrscher, ein sichtbarer König, nicht wie vorher nur Gott, der irgendwie ja nicht greifbar für das Volk war. Und die Wirkungszeit Sauls beginnt damit, Kapitel 8 bis Kapitel 15 in 1. Samuel. Und dann endet so die Regierung, sie endet nicht, aber es gibt so eine Übergangszeit, das ist der dritte Teil, wo Saul immer noch König ist, aber ihr wisst es, David ist schon zum König gesalbt, zum neuen König, ist aber noch gar nicht König. Er ist lange auf der Flucht, mal ist er bei Saul, spielt da ein bisschen Harfe, damit es ihm besser geht, führt viele Kriege für Saul, mal muss er auf der Flucht sein vor Saul, weil Saul ihm das Leben nehmen möchte. Und das ist so eine Übergangszeit in der Monarchie, von einem König zum anderen König. Das ist bis Kapitel 31 im 1. Samuelbuch, also bis Ende des Kapitels. Und dann im 2. Samuelbuch geht es dann los, Kapitel 1 bis Kapitel 10, die Festigung der Monarchie. David ist König, David erlebt militärische Erfolge, David erlebt politische Erfolge und es scheint alles gut zu laufen. Das geht bis Kapitel 10, Vers 19, also bis Ende des Kapitels. Und dann beginnt so ein Teil, in dem wir uns gerade befinden, in diesem großen Oberkapitel könnte man sagen, das ist die Gefährdung der Monarchie. Da kommen auf einmal einige Episoden auf, die geschildert werden im 2. Buch Samuel, aus Davids Leben, die, ja, wo Sünde deutlich wird, wo wir sehen, dass dieser große Mann Gottes in Niederlagen erlebt, aufgrund seiner eigenen Sünde, aufgrund von Fehlentscheidungen, die er getroffen hat. Da geht es dann um den Ehebruch, den David begangen hat und die daraus entstandene Blutschuld gegenüber Uriah. Da ist die Sünde Amnons, die in der Familie geduldet wird, die Vergewaltigung seiner Schwester und dann Absaloms Rache und wie David dann damit umgeht, das hatten wir beim letzten Mal. Und dann sind wir beim heutigen Teil, auch der Aufstand Absaloms gegen David. Danach geht es dann noch weiter, ein weiterer Aufstand gegen David von Sheba und am Schluss werden nochmal ein paar abschließende Erfolge genannt, bis es dann ab Kapitel 22 so ein, ja, in gewisser Weise einen Rückblick und einen Ausblick gibt. David fasst nochmal vieles zusammen, seine letzten Worte, seine letzten Taten werden nochmal bezeichnet. Wir bewegen uns also, wenn wir dieses Gesamtbild sehen, relativ weit am Ende von Davids oder der Schilderung von Davids Leben, zumindest in diesem Bereich Gefährdung der Monarchie. Und in dem Text heute ist es ganz interessant, finde ich, der teilt sich in zwei Episoden, in zwei Teile auf, der Text, den wir heute haben werden. Der erste Teil fokussiert sich ganz stark auf Absalom. Also wir werden sehen, was Absalom tut. Und der zweite Teil fokussiert sich dann auf David. Und in dieser Zweiteilung werden wir jetzt auch durch den Text gehen. Diese Gliederung übernehmen wir. Und abschnittsweise werden wir dann schauen, was wir daraus entnehmen können für uns. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Der erste Fokus auf Absalom, Israels falscher König. Und ich lese euch für den ersten Abschnitt die Verse 1 bis 6 aus Kapitel 15. Und es geschah danach, da schaffte sich Absalom Wagen und Pferde an und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Und frühmorgens machte Absalom sich auf und stellte sich an den Rand des Weges zum Tor. Und es geschah, jeden Mann, der einen Rechtsstreit hatte und zum König kam, um eine Rechtsentscheidung zu suchen, den rief Absalom an und sagte, aus welcher Stadt bist du? Und er sagte, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels. Dann sagte Absalom zu ihm, siehe, deine Anliegen sind gut und recht. Aber du hast beim König niemanden, der dich anhört. Dann sagte Absalom weiter, würde man mich doch als Richter im Land einsetzen. Bei mir würde jedermann Eingang finden, der einen Rechtsstreit hat und Rechtsentscheidung sucht. Ich würde ihn gerecht sprechen. Und es geschah, wenn jemand sich ihm näherte, um sich vor ihm niederzuwerfen, dann streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Und Absalom handelte auf diese Weise an allen Israeliten, die zum König kamen, um eine Rechtsentscheidung zu suchen. So stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Der Fokus auf Absalom und wir sehen hier in den ersten 6 Versen die Vorbereitung zum Putsch, den Absalom durchführen möchte. Das, was sich hier abspielt, was hier berichtet wird, das schließt unmittelbar an das Kapitel vorher an, nicht nur vom Kapitel her, sondern auch inhaltlich. Und wir müssen uns kurz in Erinnerung rufen, David hatte Absalom ja vollständig vergeben. Er hat ihn zurückkommen lassen nach Jerusalem. Die Beziehung war wiederhergestellt worden zwischen Vater und Sohn, zwischen König und demjenigen, der ja Unheil gebracht hatte in die Familie. Und nach dieser Sünde von Absalom durfte er wieder in Jerusalem bei seinem Vater sein. Und doch sehen wir in diesem Abschnitt, trotz der Vergebung, die David ausgesprochen hatte, sehen wir in diesem Abschnitt, dass nicht alles beim Alten war. Absalom war nicht aufrichtig vor David. Wir sehen hier seine Vorbereitung zum Putsch. Ein Putsch ist ja der Sturz des herrschenden Systems, also der Regierung. Man stürzt es und man will die Macht übernehmen und das ist das, was Absalom hier vorhat. Er versucht hinter Davids Rücken das Volk von ihm als König abzuwenden und auf sich auszurichten. In Vers 6 habe ich gerade am Schluss gelesen, wird gesagt, dass er das Herz der Männer von Israel stahl. Und das ist ja schon eine ziemlich wertende Beschreibung. Ne? Bei diesen Geschichtstexten, die erzählen ja ganz viel, da ist nicht wie bei Paulus, der sagt, das ist Sünde und das ist gut, das sollst du machen. Sondern das kommt manchmal auch vor in den Erzähltexten, aber oft finden wir nur so eine indirekte Wertung des Vorgehens, dessen, was geschildert wird. Und hier heißt es, er stahl das Herz der Leute. Das ist sehr negativ schon. Der Ausdruck, wir merken, es ist nicht gut, was er gemacht hat. Dass er das hinterrücks, hinterlistig hier so eine Aktion durchgeführt hat. Aber wie genau geht Absalom vor, um das Herz der Leute von Israel zu stehlen? Zuerst wird berichtet, hier im Text in Vers 1, dass er Wagen und Pferde anschaffte und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Klingt erstmal interessant aus unserer heutigen Perspektive. Warum brauche ich 50 Leute, die vor mir herlaufen? Nun, damit ist nichts anderes gemeint, als dass er sich eine Leibwache zugelegt hatte. Diese 50 Leute, das waren Soldaten, das waren Söldner, die für den persönlichen Schutz von Absalom gesorgt haben. Die waren um ihn herum und die sorgten dafür, dass es ihm gut geht. Und dass er diese Leute hatte, war ein königliches Zeichen. Das hatte nicht jeder x-beliebige Israelit, dass er die Leute um sich da hatte, die auf ihn aufgepasst haben, sondern es war ganz typisch für den König, dass er diese Leibwache hatte. Samuel hatte das vorher schon als Recht des Königs vorhergesagt. 1. Samuel 8 sehen wir das, da steht in Vers 11, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Also eindeutig ein Königszeichen, dass Absalom sich hier schon ja, gewissermaßen unter Nagel reißt und sagt, guck mal Leute, hier, ich bin der neue König. Ich habe hier schon meine Leibgarde um mich herum. Hier stellt sich auch die Wagen, ne, die Pferde, das ist alles dieses Prachtzeichen, diese Leibwache. Und hier stellt sich vielleicht die Frage, warum greift David da eigentlich nicht ein? David ist doch der aktuelle König. Er kriegt doch mit, was sein Sohn da draußen treibt. Der begibt sich da mit Königszeichen oder Ehren eines Königs. Warum hat er nicht eingegriffen? Nun, da kann man nur spekulieren. Vielleicht war David krank, das vermuten einige. Er war schon etwas älter, vielleicht krank, war nicht in der Lage dazu. Vielleicht hat er andere Probleme. Vielleicht wollte er nicht wieder Streit in seiner Familie haben mit seinen Söhnen, um dieser Konfrontation aus dem Weg gehen. Und unterließ deswegen die Zurechtweisung. Man kann nur spekulieren. Auf jeden Fall macht Absalom, nachdem er sich diese Soldaten anschafft, dieses königliche Ehrenzeichen, geht er noch einen weiteren Schritt. Er stellt sich an den Rand des Weges zum Tor. Und entweder, es gibt hier zwei Möglichkeiten, was mit diesem Tor gemeint sein könnte. Entweder ist es das Tor zum Palast des Königs oder des Gerichtes gemeint, also vor dem Eingang stellt er sich hin, alle Leute, die zum Gericht wollen, zum König wollen, die fängt er ab und redet mit ihnen. Vielleicht ist mit dem Tor auch gemeint, wie oft im Alten Testament, dass jemand im Tor saß, weil im Tor, also in diesem Ort, dieser Begriff deutet darauf hin, dass dort das Recht gesprochen wurde, dass das Gericht im Tor einer Stadt war. In beiden Fällen geht es um das Gericht und die Leute wollen Rechtsprechung erfahren, die kommen mit einem Anliegen zum König und treffen auf Absalom vorher. Er fängt die Männer ab, die dorthin wollen und redet ihnen ein, dass der König sich nicht um euch kümmert. Es hat eigentlich gar keinen Sinn, dahin zu gehen. Der König hat andere Anliegen. Der König hat keine Zeit. Der König kümmert sich nicht um dich. Das ist das, was er den Leuten hier einflößt. Und die kommen mit einer wichtigen Angelegenheit aus ihrer Sicht. Eine Sache, die sie bedrückt, die sie erfahren haben, wo sie Rechtsprechung brauchen. Und er sagt, vergiss es, da brauchst du gar nicht hingehen. Wäre ich der König? Dann wäre alles gut. Ich würde dir Recht verschaffen. Und er schafft es auf diese Art und Weise, dass er viele Sympathien des Volkes einsammelt und hinter sich bringen kann. Er vereinnahmte das Volk für sich weg vom gesalbten König, der von Gott eingesetzt war. Er stahl das Herz der Männer von Israel. Da fand ich so interessant, wenn man sich zurückerinnert, wie hat David denn gehandelt, als er schon zum König gesalbt war. Er wusste, dass er König wird. Er wusste, ich werde der rechtmäßige neue König sein, weil ich von Samuel eingesetzt worden bin. David hat gar nicht sowas gemacht. David hat einfach seinen Dienst gemacht. Er war da, wenn Saul ihn brauchte, als Hafenspieler. Er war da, um in den Krieg zu ziehen für Saul gegen die Philister und hat viele Schlachten für ihn gekämpft. Er war einfach da. Er war ganz offen, er war ganz transparent, hat seine Arbeit, seinen Dienst, seinen Job gemacht. Und hat auf diese Weise Gottes Segen erlebt. Das Volk hat ihn gefeiert mit Liedern. Ne? Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Und dadurch hat er Sympathien des Volkes gewonnen, nicht durch dieses Hinterlistige, hinter dem Rücken arbeitende, wie Absalom hier. Lass uns überlegen, wie wir das auf uns anwenden können. Wenn wir gute und ehrliche Motive für unser Handeln im Reich Gottes haben, wir als Christen, dann brauchen wir nicht wie Absalom Politik betreiben und versuchen, Menschen vielleicht innerhalb der Gemeinde oder innerhalb anderer Gruppen für uns zu gewinnen. Für meine Sache. Irgendwie so hinter dem Rücken von den anderen, von Leitern vielleicht aus einer Gruppe, versuchen, die auf meine Seite zu bringen, um irgendeine Sache durchzudrücken, um irgendeine Meinung nach vorne zu pushen oder bestimmte Verhaltensweisen irgendwie durchzusetzen. Dieses hinter dem Rücken handeln, so wie Absalom es hier tat, ist absolut falsch und unehrlich. Lass uns lieber so sein wie David als junger Mann. Er diente Gott und dem König Saul aufrichtig und Gott segnete sein Handeln bzw. seinen Dienst. Und ich glaube, auch uns hier in der Gemeinde würde es gut stehen, wenn wir offen und ehrlich das Gespräch miteinander suchen. Wenn Dinge nicht stimmen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist in der Gemeinde, wenn irgendetwas nicht passt, wenn irgendwelche Dinge vorgefallen sind. Dann nicht versuchen, hinterrücks irgendwie Mehrheiten zu bilden, mehr Leute auf meine Seite zu ziehen, damit ich irgendetwas durchdrücken kann und sagen kann, guck mal, so viele und wir alle wollen das und das jetzt haben. Sondern lasst uns offen und ehrlich das Gespräch suchen und aufeinander zugehen und nicht dieses Hinterrücks. Das bringt immer Unfriede, das bringt Streit. In jeder Gruppe in der Gemeinde, in der gesamten Gemeinde wird es Unfrieden und Streit bringen. Lasst uns da so sein wie David und nicht so wie Absalom. Er stahl das Herz der Männer von Israel. Wir gehen weiter. Ab Vers 7 bis Vers 12, der zweite Abschnitt. Hier ist immer noch der Fokus auf Absalom. Absalom geht jetzt auf den Putsch bezogen zur Tat über. Also es wird konkret, er führt den Putsch durch, den er lange vorbereitet hatte. Ich lese ab Vers 7. Und es geschah am Ende der 40 Jahre, da sagte Absalom zum König: Lass mich doch hingehen und in Hebron mein Gelübde erfüllen, das ich dem Herrn gelobt habe. Denn als ich in Geschur in Aram wohnte, tat ein Knecht ein Gelübde und sagte, wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückbringt, dann will ich dem Herrn dienen. Da sagte der König zu ihm, geh hin in Frieden. Und er machte sich auf und ging nach Hebron. Und Absalom sandte Geheimboten in alle Stämme Israels und ließ sagen, sobald ihr den Schall des Horns hört, sollt ihr rufen, Absalom ist König in Hebron. Und mit Absalom gingen 200 Mann aus Jerusalem. Sie waren eingeladen worden und gingen in ihrer Arglosigkeit mit. Und sie hatten nichts von der ganzen Sache erkannt. Und auch sandte Absalom hin und ließ den Giloniter Ahitophel kommen, den Ratgeber Davids aus seiner Stadt aus Gilo, als er bereits die Opfer schlachtete. So wurde die Verschwörung stark und das Volk bei Absalom wurde laufend zahlreicher. In Vers 7 lesen wir hier, dass er diesen Putsch jetzt nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit tat. Wenn ihr aufmerksam in euren Bibeln mitgelesen habt, nicht das, was eingeblendet ist, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass es hier unterschiedliche Zahlenangaben gibt. In manchen eurer Bibeln steht, und es geschah am Ende der 4 Jahre, und in manchen bei euch steht, es geschah am Ende der 40 Jahre. Das liegt daran, dass es in unterschiedlichen Handschriften, die gefunden worden sind, da diese zwei Zahlenvarianten vorkommen. Also in manchen dieser Handschriften, wir haben ja nicht mehr den Originaltext, der geschrieben wurde von wem auch immer jetzt das Buch genau geschrieben wurde, der liegt ja nicht mehr vor. Es gibt nur diese Abschriften und in manchen steht 4 und in manchen 40. Wenn es jetzt 40 sind, da spekulieren einige darauf, dass es sich auf das Alter Absaloms beziehen könnte. Also als er 40 war, nach Ablauf von 40 Jahren, tat er das. Die 4 Jahre, die beziehen sich wohl eher auf die Zeit, seitdem Absalom wieder hier in Jerusalem war. Er hätte also 4 Jahre lang das Volk auf seine Seite gezogen. Und aus meiner Sicht ergibt es am meisten Sinn, hier von 4 auszugehen, weil es in den Verlauf der Geschichte am besten hineinpasst. Also es wäre irgendwie sinnlos, hier die Zahl zu haben, als er 40. Also was bringt uns diese Information unbedingt? Es ist eher interessant zu sehen, okay, wie lange hat er das Ganze jetzt gemacht? Aber es ist nicht ganz klar, 4 oder 40 Jahre, die würden sich dann auf unterschiedliche Referenzpunkte beziehen, von wo gezählt wird. Auf jeden Fall bittet er David nach einer längeren Zeit, ein Gelübde erfüllen zu dürfen. Also ein Versprechen, dass er Gott gemacht hatte. Vers 7 sehen wir das. Und vermutlich beinhaltete dieses Gelübde ein Opfer für Gott darzubringen in Hebron. Und er hatte Gott halt versprochen, wenn du mich aus dieser Verbannung, also aus dieser Zeit, aus dieser Trennung von David, von Jerusalem, wieder zurückbringst in die Heimat, Gott, dann möchte ich dir dienen. Das ist das, was er David hier sagt. Und dieses Versprechen, sagt er, hätte er Gott abgegeben. Ob Absalom dieses Versprechen wirklich abgelegt hat, sagt uns der Text nicht. Aber in dem ganzen Zusammenhang scheint es mir eher so, als würde er nur einen Grund suchen, um seinen Plan umsetzen zu können. Also vielleicht hat er es gemacht, dann frage ich mich aber, wie ehrlich er wirklich mit Gott in einer Beziehung lebte. Vielleicht hat er es auch nicht gemacht und sucht hier nur einen Vorwand, um von David wegzukommen. David selber hat sowas ja auch gemacht gegenüber Saul und gesagt, ich muss nach Hause, da ist ein Familienfest, muss da opfern und hat damit auch gelogen. Es würde in die Familie passen ein Stück weit, dass sich das an David selber nochmal, ja, seine eigene Lüge irgendwie zurückkommt. Der Text sagt es aber nicht. Auf jeden Fall bittet Absalom David darum und interessant ist, was David hier macht. Er lässt ihn in Frieden gehen, lesen wir in Vers 9. Geh hin in Frieden. Also aus Davids Sicht scheint die Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn gut zu sein. David hat hier überhaupt nicht das Gefühl, dass etwas im Anmarsch ist, was gefährlich werden könnte. Zumindest sagt der Text uns gar nichts dazu. Aus seiner Sicht scheint die Beziehung gut zu sein. Er entlässt seinen Sohn in Frieden und sagt, geh hin, mach dieses Opfer, das, was du Gott versprochen hast, das sollst du auch machen. Vielleicht freut er sich sogar hier darüber, dass sein Sohn eine Beziehung zu Jahwe hat, zu dem Gott, in den David auch glaubt. Und er denkt, ja super, er hat ein Gelübde diesem Gott abgelegt, geh und mach es, feier diesen Gottesdienst und führ dein Gelübde aus. Er entlässt ihn also in Frieden. Absalom hat ganz andere Hintergedanken und lesen wir in Vers 10, er schickt Geheimboten gleichzeitig ins ganze Land. Also er zieht los nach Hebron, in diese andere Stadt, in der übrigens David auch König wurde erst, bevor er später nach Jerusalem kam. Also eine wichtige Stadt auch für David. Er schickt Geheimboten ins ganze Land und diese Geheimboten sollen, wenn sie das Signal hören, überall gleichzeitig im Land verkünden, Absalom ist der neue König. Und dieses Wort hier, das mit Geheimbote übersetzt ist, das wird meistens in der Bibel mit Kundschafter übersetzt, aber auch immer wieder als Verleumder. Und das passt hier, finde ich, auch gar nicht so schlecht. Diese Männer, diese überall als Geheimboten sind, die sind im Prinzip da, um David zu schädigen, um dem Gesalbten Gottes eine Falle zu stellen, um ihn zu hintergehen, den rechtmäßigen König, indem sie eben für den unrechtmäßigen König, der gar nicht gesalbt ist, arbeiten. Also die Geheimboten verteilen sich im ganzen Land, warten auf das Signal. Absalom nimmt noch 200 Leute aus Jerusalem mit, Vers 11, die sind nicht näher beschrieben, vielleicht sind es gewisse Würdenträger, einflussreiche Männer aus der Stadt Jerusalem, vielleicht sind es sogar Repräsentanten, die David mitschickt und sagt, Jungs, geht mal mit, aus meiner Sicht feiert dort mit Absalom dieses Gelübde und ja, sie werden hier als arglos bezeichnet, sie ahnten nichts. So gut hat Absalom das Ganze vorbereitet. Sie ahnten nichts von diesem politischen Umsturz, der sich anbahnte. Und zu guter Letzt sehen wir auch noch, dass Ahitophel nach Aufforderung auch dorthin kommt, Vers 12. Und Ahitophel, der war schon vorher auch Berater von David. Den kassiert sich Absalom so ein Stück weit ein, aber er ist ein Berater von David gewesen und ein ziemlich enger Berater. In Kapitel 16, 23 heißt es von Ahitophel, dass sein Rat wie das Wort Gottes war für David und später auch für Absalom. Also das, was dieser Mann Ahitophel sagte, das klang für David so, als würde Gott direkt sprechen. So weise war dieser Mann, so wichtig war er, der muss einen unglaublich großen Einfluss auf David gehabt haben. Und dieser Mann, der so eng an David dran war, von dem David so viel Weisung erhielt, der schließt sich auch der Verschwörung von Absalom an. Und der ganze Putsch nimmt seinen Lauf, immer mehr Menschen stellen sich auf Absaloms Seite. David muss hier menschlich gesehen an einem seiner tiefsten Tiefpunkte angekommen sein. Ich habe es erst schon erwähnt, er hat in seiner Vergangenheit viele Erfolge gefeiert. Er hatte Gottes Segen offensichtlich erfahren, viele Feinde besiegt, ein großes Reich aufgebaut, in dem das Volk Israel ja in stabilen Verhältnissen leben konnte. Und nun erlebt er Verrat von ganz engen, vertrauten Menschen. Sein eigener Sohn verrät ihn hier. Ein ganz enger Vertrauter, ein Ratgeber, ein wichtiger Mann, der für ihn ja wie Gott selbst gesprochen hat, verrät ihn hier. Auch in unserem Leben als Christen im Dienst für Gott wird nicht immer alles geradlinig laufen. Da sage ich euch nichts Neues. Wenn wir mit Gott leben, in der Gemeinde, auch im Alltag, wenn wir alleine sind, persönlich, dann ist nicht alles immer nur ein Weg nach oben. Sondern auch wir erleben Situationen, nachdem wir Erfolge vielleicht hatten, geistliche Erfolge, in denen es uns vorkommt, als ob uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und wir müssen damit rechnen, dass der Teufel uns nicht in Ruhe lässt, sondern er versucht, uns immer wieder zu Fall zu bringen. Es ist so wie bei David. David hat viele Erfolge gefeiert, erlebt, und dann fällt er in diese Sünde mit Bathseba und dem Mord an Uriah. Und andere fallen ihm in den Rücken, so wie hier Absalom. Und Ähnliches können auch wir erleben. Auch hier bei uns in der Gemeinde kann es sein, dass wir geistliche Sieger sind, dass wir vielleicht sogar geistliche Vorbilder sind für andere und dass wir in Sünde fallen. Keiner von uns ist davor geschützt, dass wir sündigen. Und durch die Sünde bringen wir Leid in unser eigenes Leben, in das Leben anderer Menschen vielleicht. Es kann aber auch genauso gut sein, dass jemand uns in den Rücken fällt, so wie David das hier von Absalom und Ahitophel erleben musste, innerhalb der Gemeinde, von engen Vertrauten. Vielleicht ist es so, dass man schlecht über den anderen redet oder seine Autorität untergräbt oder einfach das Leben schwer macht. Lass uns da wirklich aufmerksam sein, den Blick nach vorne haben, vor allem den Blick nach oben haben, zu Gott und immer wieder darauf, auf Gottes Kraft und auf Gottes Beistand verlassen, nicht auf unsere eigene Stärke. Nicht darauf ausruhen, dass wir viele Siege erlebt haben, dass wir viele gute, positive Dinge mit Gott erlebt haben und denken, okay, jetzt läuft alles, jetzt ist es ein Selbstläufer, sondern damit rechnen, dass es in unserem Leben diese Rückschläge geben kann, so wie bei David hier. Und dass wir uns auf Gottes Kraft verlassen. Und lasst uns ganz besonders hier dafür beten, füreinander, heute auch im Gebetsteil nachher, dass wir da wachsam sind, dass wir mit Gottes Kraft durch unser Leben gehen, unseren Dienst ausführen. Lasst uns beten für all die Verantwortlichen in den unterschiedlichen Gruppen und Arbeitsbereichen unserer Gemeinde. Die stehen alle unter einer hohen Verantwortung. Lasst uns einfach beten dafür, dass sie das nicht erleben, selber in Sünde fallen und dadurch den Dienst irgendwie erschweren oder dass andere ihnen in den Rücken fallen, sondern dass wir alle in unseren Bereichen, in denen wir sind, unseren Dienst gut ausführen können, dass wir vor so etwas bewahrt bleiben. An dieser Stelle wechselt der Fokus weg von Absalom hin zu David. Wir kommen zum zweiten Teil, der sich auf David fokussiert. Ab Vers 13 sehen wir, wie David nämlich reagiert und wie er mit dieser Niederlage, mit diesem Tiefpunkt umgeht. Lass mich die Verse 13 bis 23 lesen. Davids Flucht aus Jerusalem. Und ein Bote kam zu David und sagte, das Herz der Männer von Israel steht hinter Absalom. Da sagte David zu all seinen Knechten, die bei ihm in Jerusalem waren, macht euch auf und lasst uns fliehen, denn sonst gibt es für uns kein Entkommen vor Absalom. Beeilt euch wegzukommen, damit er nicht eilends kommt und uns noch einholt und das Unheil über uns bringt und die Stadt mit der Schärfe des Schwertes erschlägt. Da sagten die Knechte des Königs zum König, ganz wie mein Herr der König entscheidet, siehe, wir sind deine Knechte. So zog denn der König hinaus und sein ganzes Haus in seinem Gefolge. Und der König ließ 10 Nebenfrauen zurück, das Haus zu hüten. Als nun der König hinausgezogen war und alles Volk in seinem Gefolge, machten sie Halt beim letzten Haus. Und alle seine Knechte zogen an seiner Seite vorüber, und zwar alle Kreter und alle Pleter und alle Gatiter, 600 Mann, die aus Gat in seinem Gefolge gekommen waren, zogen vor dem König vorüber. Da sagte der König zu dem Gatiter Itai, warum willst auch du mit uns gehen? Kehr um und bleib bei dem König, denn du bist ein Fremder. Ja, du musstest sogar aus deinem Heimatort in die Verbannung gehen. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich aufjagen, mit uns zu gehen? Ich aber muss gehen, wohin ich eben gehe. Kehr um und führe deine Brüder zurück. Güte und Treue seien mit dir. Aber Itai antwortete dem König und sagte, so wahr der Herr lebt und mein Herr der König lebt. Wahrlich, an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod, sei es zum Leben, nur dort wird dein Knecht sein. Da sagte David zu Itai, komm und zieh vorüber. Und Itai, der Gatiter, zog vorüber mit all seinen Männern und dem ganzen Tross, der bei ihm war. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das Kriegsvolk vorüberging. Dann ging der König über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog hinüber auf dem Weg zur Wüste hin. David bekommt hier also von dem Putsch und der Ausrufung des neuen Königs mit und er reagiert sofort. An dieser Stelle ist kein Zögern mehr bei ihm zu sehen. Er fordert die Soldaten, die ihm noch treu ergeben sind, die noch bei ihm sind, und seine Diener auf, mit ihm zu fliehen. Und das hat mich erstmal überrascht, als ich das gelesen habe. Warum flieht er? Wäre es nicht sinnvoller, als König sich in seiner Hauptstadt zu verschanzen, hinter großen, dicken Mauern, hinter seiner Burg, die er vielleicht hatte, also zumindest seinen Palast, und dort den Angriff Absaloms abzuwarten? Also soll Absalom doch erstmal kommen. Er ist doch derjenige, der etwas will. Da muss er doch kommen und den Angriff ausführen. Hätte er nicht viel besseren Schutz dort für sich und seine Angehörigen gehabt? Aber David entschließt sich hier zur Flucht, weil er wohl ahnt oder weiß, dass Absalom wirklich schon viel Zulauf bekommen hat vom Volk und ihn hier so unvorbereitet wahrscheinlich überraschen würde. Also David müsste ja seine Armee erstmal auf die Beine stellen, seine Soldaten in Alarmbereitschaft versetzen und das müsste alles organisiert werden. Wer weiß, wo Absalom schon ist, was er für eine große Streitmacht hat, das ist alles nicht ganz klar. Vielleicht hat er das schon im Blick und denkt, okay, die Flucht wäre besser. Aber es ist noch ein Punkt, der für mich hier noch fast wichtiger ist. David hat außerdem ein Herz für seine Stadt. Er warnt davor, dass Absalom die Stadt mit der Schärfe des Schwertes schlägt, lesen wir in Vers 14. Und das finde ich interessant. Es liegt David hier nicht nur im Herzen, sein eigenes Leben zu schützen, sondern die ganze Stadt Jerusalem. Das ist die Hauptstadt seines Reiches, da leben viele Menschen. Und er hat vor Augen, wenn ich jetzt hier bleibe, mich hinter diesen Mauern verschanze, dann kommt Absalom und es wird unweigerlich diesen Krieg geben. Die Stadt wird vielleicht gestürmt werden, vielleicht wird sie verbrannt werden. Die ganzen Menschen, die hier sind, die werden Leid erleben, die werden Belagerung erleben, Monate, vielleicht Jahre, je nachdem, wie lange die Stadt aushalten kann in der Belagerung. Das wird eine furchtbare Situation für all die Menschen. Und das hat David im Blick und er sagt, lieber gehe ich als König, als dass all die Menschen, die mir hier anvertraut sind, das Leid erleben und diese Stadt, in die David selber schon so viel investiert hatte, zerstört wird. Und damit, finde ich, beweist David wirkliche Größe als Herrscher, als rechtmäßiger Herrscher, der hier geht, aus Liebe zu seinen Untertanen, aus Liebe zu seiner Stadt, dass er diese Stadt und die Menschen nicht der Zerstörung und dem Leid aussetzt. Und auf der Flucht nimmt David wohl seine ganze Familie mit. Vers 16 spricht, dass er mit seinem ganzen Haus flieht. Nur 10 seiner Nebenfrauen lässt David zurück. David hatte also auf jeden Fall mehr Frauen als Michael, Bathseba und Abigail, von denen berichtet wird. Er hatte auch noch weitere Nebenfrauen und 10 davon lässt er zurück im Königspalast. Und diese 10 Nebenfrauen, die spielen nachher noch eine relativ große Rolle, als Absalom wirklich nach Jerusalem kommt. Ich greife ganz kurz vor. Durch diese Nebenfrauen erfüllt sich nämlich das Gericht Gottes an David für seinen Ehebruch mit Bathseba und den Mord an Uriah. 2. Samuel 12, Verse 10 und 11, da kommt Nathan, der Prophet, zu David nach dem Ehebruch und dem Mord und tadelt ihn dafür. Und da lesen wir die folgenden Verse, da sagt Nathan, nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau, also sagt Gott, und die Frau Urias des Hethitas genommen hast, deine Frau zu werden. So spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Und genau das passiert nachher. Also das Unheil aus dem eigenen Haus ist schon erstanden, Absalom ist da, der jagt David gerade aus der Stadt weg, der macht diesen Putsch gegen den König. Also das hat sich schon erfüllt, das Schwert ist auch noch lange da geblieben in Davids Leben, also eigentlich bis zum Ende war er Kämpfen ausgesetzt und musste mit gewalttätigen Auseinandersetzungen zurechtkommen. Aber auch dieser zweite Teil der Strafe, der sich auf die Frauen bezieht, erfüllt sich wortwörtlich in Kapitel 16, Vers 22. Da heißt es, da bezieht sich auf diese 10 Nebenfrauen, die David zurückgelassen hat. Und da heißt es, da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach des Palastes auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Es ist exakt das, was Nathan vorausgesagt hatte, passiert hier in dieser Situation. Also Gott ist konsequent, könnte man sagen. Und ja, wir müssen festhalten, auch wir als Nachfolger Gottes müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen und unserer Taten leben. Gott vergibt sie uns. Aber häufig hat unsere Sünde eine Auswirkung, die noch später auch spürbar ist. Also wenn ich eine Bank überfalle und dafür ins Gefängnis muss, um Verzeihung bitte, dann vergibt Gott mir diese Schuld. Ich bin aber trotzdem 10 Jahre im Gefängnis. Also die Konsequenz meines Handelns muss ich trotzdem erleben. Und in vielen Situationen unseres Lebens, ich sage nicht in allen, aber in vielen Situationen unseres Lebens ist es so, dass wir die Konsequenzen auch für unser Handeln weiterhin tragen und erleben. So wie das hier bei David sich dann mit diesen 10 zurückgelassenen Nebenfrauen erfüllt. Beim Auszug der Truppen oder seines Marsches aus der Stadt heraus lässt David dann auch seine ganzen Truppen an sich vorbeimarschieren. Vielleicht so eine Inspektion, wer ist denn überhaupt noch da, mit wem kann ich rechnen hier im Kampf? Und dabei wird ein ausländischer Feldherr genannt, der treu zu David steht. Ittai der Gathiter. Gad, also die Stadt, aus der er kommt, ist eine Philisterstadt, also eigentlich ein Erzfeind von David. Er hat gegen Goliath gekämpft, er hat ständig gegen Philister gekämpft. Und hier ist es einer seiner Erzfeinde eigentlich, aber irgendwie scheinen die sich kennengelernt zu haben in der Zeit, als David in Gad war, als er sich selber dort vor Saul verstecken musste. Und Ittai ist mitgekommen mit 600 anderen Leuten und David, ja, er möchte ihn eigentlich entlassen und sagen, guter Mann, es ist schön, dass du hier bist, aber eigentlich ist es ja gar nicht dein Kampf. Geh doch in Frieden, geh und leb ein schönes Leben. Das, was dieser Mann hier sagt, dieser Ittai, das ist bemerkenswert. Er sagt, David, du bist mein König und da, wo du bist, ob du stirbst oder lebst und ob ich sterbe oder lebe, ist ja der Zusammenhang dann, da werde ich sein. Also eine unglaubliche Loyalität und Treue, die dieser Mann, dieser Fremdling hier David gegenüber ausspricht. Was für ein positives Beispiel für Vertrauen, das er hier hat, im Gegensatz zu den eigentlichen Vertrauten Ahitophel und Absalom, die ja eigentlich ganz nah an David dran waren, von der Herkunft, aber auch vom Volk her. Aus diesem Abschnitt können wir von David lernen, finde ich, wie wichtig ihm seine Mitmenschen waren, für die er als König Verantwortung trug. Im Moment der persönlichen Niederlage, die er hier erlebt, ich meine, es ist dramatisch, ne? Er hat diese Stadt mit aufgebaut oder einen Teil davon, er hat sie, das ganze Volk von dort regiert, er hat sehr viele großartige Erfolge vorher gehabt und jetzt wird er aus dieser Stadt mehr oder weniger rausgejagt oder verdrängt durch seinen Sohn. In diesem Moment der persönlichen Niederlage versucht David eben nicht nur seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, selber irgendwie aus der Situation herauszukommen, sondern David achtet hier auf die anderen und zieht sich dabei selbst in die Wüste zurück. Er schlägt mehr oder weniger den Weg ein, auf den er gekommen war. Er kam aus der Wüste. Er hat ein ganzes Jahrzehnt, oder viele Jahre auf jeden Fall, in der Wüste verbracht, auf der Flucht. Übrigens auch vor einem Verwandten, vor Saul, der sein Schwiegervater war. Und er, im Prinzip geht er wieder dahin zurück, wo er herkam, in die Wüste, um die anderen zu schützen, die Menschen, die ihm anvertraut waren. Lasst uns dieses Verhalten auch auf uns übertragen, wenn wir in Tiefpunkten stecken. Wisst ihr, manchmal erlebe ich das bei mir selbst und bei anderen auch, dass wenn wir in einer Krise stecken, wenn es uns irgendwie schlecht geht oder es so aussieht, dass es eng wird für uns, dass wir dann versuchen selber irgendwie Ellbogen raus und unser Bestes aus der Situation herauszuholen. Jetzt muss ich auf mich achten. Jetzt muss es um mich gehen. Jetzt muss ich irgendwie schaffen, aus der Situation herauszukommen, damit es mir nachher wieder gut geht und dann, okay, kann ich wieder auf andere achten. Aber jetzt ist der Fokus erstmal auf mich. Und bei David ist es hier ein Stück weit anders. Er schaut auf die anderen und wählt für sich den Weg der Flucht, um in die Wüste zu kommen. Und ich glaube, mit Gottes Kraft und mit Gottes Hilfe können wir oder lassen uns dafür beten, dass wir diesen Blick für unsere Mitmenschen bekommen. Auch in Krisenzeiten, auch in Schwierigkeiten, auch in Niederlagen. Dass wir dann nicht nur an uns denken, sondern auch an die Menschen, die um uns herum sind. Gerade wenn wir wie David so eine Niederlage erleben. Der nächste Abschnitt, Davids Vereinbarung mit den Priestern, Vers 24 bis 29. Und siehe, auch Zadok war da und mit ihm alle Leviten. Die trugen die Lade des Bundes Gottes und sie stellten die Lade Gottes hin und Abjatar brachte Brandopfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt vollständig hinübergezogen war. Und der König sagte zu Zadok, bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen und mich ihn und seine Städte wieder sehen lassen. Wenn er aber so spricht, ich habe kein Gefallen an dir, hier bin ich. Er mag mit mir tun, wie es gut ist in seinen Augen. Und der König sagte zum Priester Zadok, siehst du das ein? Kehre in Frieden in die Stadt zurück und dein Sohn Ahimaaz und Jonathan, der Sohn Abiatars, eure beiden Söhne mit euch. Seht, ich will an den Übergängen in der Wüste warten, bis ein Wort von euch kommt, mit mir Nachricht zu geben. So brachten Zadok und Abiatar die Lade Gottes nach Jerusalem zurück und sie blieben dort. In diesem nächsten Abschnitt sehen wir, dass eben nicht nur Diener und Soldaten mit David mitgezogen sind, sondern auch die geistlichen Leiter des Volkes. Also diese Priester, diese Leviten, die hatten noch ein Auge dafür, wer ist von Gott gesalbt, wer wurde eingesetzt von Gott. Und sie standen auf Davids Seite, sie standen hinter dieser von Gott eingesetzten Autorität und sie sind mitgekommen. Wir lesen von Zadok und von Abiatar, vermutlich hohe Priester, die dieses Amt ausgeführt haben und die haben die Bundeslade dabei. Und sie kommen mit David, wollen mit ihm ausziehen, mit all den Soldaten. Aber David verwehrt ihnen hier die Flucht und sagt, nein, ihr sollt zurück nach Jerusalem. Und das begründet er damit, dass die Lade Gottes in die Stadt sei, soll. Und er sagt, wenn ich Gunst finde in den Augen des Herrn, dann wird er mich zurückbringen, dann komme ich ja wieder zurück zu ihm. Dann werde ich sein Angesicht sehen, dann werde ich die Bundeslade wieder haben, dann werde ich diese Opfer hier bringen können. Wenn aber nicht, wenn Gott keinen Gefallen an mir hat, hier bin ich, Gott mach mit mir, was du möchtest. Er liefert sich Gott hier aus, dass Gott das tun kann, was gut ist in seinen Augen. Und diese Verse drücken ein so unglaubliches Gottvertrauen von David aus, finde ich. David weiß sich in dieser Zeit der größten Krise, einer der schwierigsten Momente seines Lebens, weil es so enge Menschen waren, die sich hier gegen ihn verschworen haben, ganz und gar in der Hand Gottes. Er vertraut auf Gott, und er sagt ja, egal wie der Weg enden wird, ob ich wieder zurückkomme oder irgendwo in der Wüste meine Zukunft ist, ich vertraue auf Gott, hier bin ich. Diesen Ausdruck, hier bin ich, finden wir in der Bibel, im Alten Testament immer wieder von verschiedenen Propheten, die sagen, Gott, hier bin ich, sende mich zum Beispiel. Ne? Jesaja, Jeremia und auch an anderen Stellen noch. Und das ist ein ähnlicher Ausdruck, ein zur Verfügung stellen. Gott, hier bin ich, mach mit dir, mit mir, was du als richtig erachtest. Und ich glaube, er ergibt sich hier dieser Hand Gottes, von der er schon so viel Gutes erfahren hat in seinem Leben. Er weiß, dass Gott ihn durchgeführt hat. Er hat Gott erlebt, er hat Gott ganz deutlich erfahren. Er kennt ihn als liebenden Vater, er kennt ihn als guten Hirten, Psalm 23. Und diesem Gott vertraut David hier in dieser Krise an. Das Leben droht zu entgleiten, es ist ein Chaos in seinem Land. Sein Leben steht auf dem Spiel, aber er weiß ganz genau, Gott, hier bin ich. Mach mit mir, was du möchtest, weil Gott der liebende Vater ist, weil Gott der gute Hirte ist, der seine Hand über David hält. Deswegen muss David hier nicht resignieren, deswegen muss er seinen Kopf nicht in den Sand stecken, sondern er wirft sein ganzes Vertrauen auf Gott. 1. Petrus 5, Vers 7, ne? Da fordert Petrus uns auch dazu auf, alle unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Paulus sagt auch, wir sollen Gott danken im Philipperbrief und ein Friede Gottes wird unseren Verstand übersteigen. Es ist nicht greifbar für uns, woher dieser Friede kommt, den wir dann erleben. David weiß sich ganz sicher geborgen hier in Gott. Und er vereinbart mit den beiden Priestern, sie sollen ihre Söhne als Boten einsetzen und die sollen David dann immer wieder Bericht erstatten. Ja, was passiert in der Stadt? Damit David noch so einen Draht in die Stadt hat, es gab ja keine Nachrichten, kein WhatsApp, also muss er irgendwie erfahren, was da los ist, was Absalom vorhat und er lässt diese Boten bis zur Wüste immer kommen, die Söhne dieser beiden Priester, damit er weiß, was läuft. Davids Glaube an seinen Gott war krisenfest. Ich glaube, diese Überschrift können wir, oder diese Aussage können wir deutlich über diesen Abschnitt stellen. Davids Glaube war krisenfest. Ist unser Glaube auch krisenfest? Ähnlich wie Hiob konnte David hier sagen, dass er im Leben sowohl das Gute als auch das Schlechte annehmen kann, weil er weiß, dass Gott ihn in seiner Hand hält. Lass uns gemeinsam dafür beten heute, dass Gott uns auf Krisen und Katastrophen in unserem Leben vorbereitet. Einige von uns erleben Krisen, sind in einer schwierigen Lage. Andere von uns haben das noch gar nicht erlebt. Ich würde mich dazu zählen, dass ich noch keine großen Krisen in meinem Leben persönlicher Art erfahren habe. Lass uns dafür beten, dass Gott uns vorbereitet auf diese Situation, dass unser Glaube wirklich krisenfest ist. Dass wir in dieser Krise sagen können, so wie David, Gott, hier bin ich. Egal, wo der Weg hinführt, egal, was ich erlebe, ich bin in deiner Hand und ich nehme es aus deiner Hand. so wie Hiob. Lasst uns aber heute auch gleichzeitig beten für die unter uns, die schon in der Krise sind, dass sie eben genau diese Kraft und diese Stärke, diese Hoffnung von Gott erleben können immer wieder. Einige betrifft es im Bereich der Gesundheit, die ja, schwere Krankheiten bei uns in der Gemeinde erleben. Bei anderen ist es vielleicht der Arbeitsplatz und die damit verbundene wirtschaftliche Not, die eintreten könnte. Bei anderen sind es Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind, wo Ehen auseinanderbrechen, wo Eltern-Kinder-Beziehungen kaputt gegangen sind, wo vielleicht zu guten Freunden etwas richtig in die Brüche gegangen ist, wo wir in eine Krise hineinkommen durch diese Sache oder andere Sorgen und Nöte. Lass uns beten, dass Gott gerade diesen Geschwistern unserer Gemeinde jetzt heute diese Kraft gibt, um genau das Gleiche sagen zu können. Gott, hier bin ich. Wir machen weiter, Verse 30 bis 37. Davids Vereinbarung mit Hushai. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen. Und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt und gingen unter ständigem Weinen hinauf. Und man berichtete David, Ahitophel ist unter den Verschwörern bei Absalom. Da sagte David, mach doch, Herr, den Rat Ahitophels zur Torheit. Und es geschah, als David auf dem Gipfel auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Gott niederwirft, siehe, da kam ihm der Akita Hushai entgegen mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht, o König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Und sind dort nicht die Priester Zadok und Abjatar bei dir? Und es soll geschehen, alles, was du aus dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abjatar mitteilen. Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen, Ahimaaz, der Sohn des Zadok, und Jonathan, der Sohn des Abjatar. So sendet mir durch sie alles, was ihr hört. Da begab sich Hushai, der Freund Davids, in die Stadt. Absalom aber zog gerade in Jerusalem ein. Schließlich erfährt David hier also auch, dass sein enger Berater Ahitophel zu den Verschwörern gehört. Der Mann, dessen Wort wie Gottes Wort galt. Das habe ich euch am Anfang schon gesagt. Und als David das hört, betet er in dem Moment zu Gott und bittet, dass der Rat Ahitophels, der vorher wie Gottes Wort angenommen wurde, nun zu Torheit oder zu Dummheit wird für denjenigen, der ihn hört. Das ist Davids Gebet. Gott, mach doch, dass dieser Rat, das Ahitophel, dafür schlussendlich verantwortlich ist, dass alles den Bach runtergeht. Dass es, das ganze Unternehmen von Absalom kaputt geht, wenn er ihn berät. Und das finde ich interessant, Gott schickt ihm sofort die Gebetserhörung. Und zwar in Form von Hushai, der hier ankommt. Dieser Mann, Hushai, Vers 32, wird als Akita bezeichnet. Und das ist ein Ort, der auch nicht in Israel liegt, sondern außerhalb. Also er ist auch kein Israelit. Also auch ein Fremder, so wie Ittai, der auf Davids Seite steht. Der später noch als Freund Davids bezeichnet wird. Er kommt aus dem kananäischen Volk. Und David schickt diesen Hushai hier zurück und sagt, Hushai, wenn du mit mir mitkommst, dann wirst du mir zur Last werden. Ich muss mich um dich kümmern, du musst durchgefüttert werden, wir müssen dich verteidigen und so weiter. War wahrscheinlich ein Gelehrter, ein kluger Mann, der vielleicht kein Soldat war, dort nicht ausgebildet war und ja, mit dem Leben vielleicht in der Wildnis nicht so gut zurechtkam. Das ist zumindest Davids Einschätzung, wenn du mit mir kommst, ist nicht so gut. Geh lieber zurück, dort kannst du einen besseren Dienst machen für mich. Und alles, was du hörst, gibst du weiter und du versuchst einfach, das, was Ahitophel sagt und Absalom rät, irgendwie so hinzudrehen, dass es schlecht wird für Absalom. Also diesen Rat Ahitophels zunichte machen, dass er als nicht wertvoll angesehen wird. Und so kannst du mir helfen. Also es ist ein spezieller Auftrag, den David ihm hier in Vers 34 gibt. Und dann in Vers 37 wird Hushai als Freund Davids bezeichnet. Das finde ich interessant. Er als Fremder war David wirklich treu und verlässlich in der Situation. Auf ihn konnte David sich in dieser Notsituation verlassen. Ich meine, er wird zurückgeschickt nach Jerusalem. Da ist gerade Absalom einmarschiert oder der marschiert ein, wenn Hushai auch ankommt. Sein Leben steht eigentlich auf dem Spiel, weil er mit David in Verbindung gebracht wird. Er war ja anscheinend ein Freund Davids. Jetzt muss er es erstmal schaffen, sich bei Absalom beliebt zu machen, um dort als Ratgeber auch angenommen zu werden. Und stellt euch mal vor, da kommt raus, dass er eigentlich für David arbeitet. Das Leben ist ganz schön riskant für Hushai. Und trotzdem steht er hier zu David. Er nimmt diesen riskanten Auftrag an, geht in die Stadt, in die Hauptstadt zurück nach Jerusalem und ja, macht diesen Dienst dort, zeigt sich als wirklich wahrer Freund. Nicht nur beim gemütlichen Kaffeetrinken ist man ein guter Freund, sondern in dem Moment der Not. Da zeigt sich, wer der wirkliche Freund ist, und das ist Hushai hier für David. Absalom, lesen wir noch am Ende des Verses 37, zieht in die Stadt ein, und das passiert dank Davids Flucht ohne Kampf, ohne Zerstörung, ohne Leid für die Bevölkerung. Er zieht einfach ein und übernimmt erstmal die Herrschaft. In dieser großen Not war David auf Freunde und Helfer angewiesen. Das sehen wir hier an diesem Hushai. Trotz des erlebten Vertrauensbruchs, den er ja erfahren hat durch Absalom und durch Ahitophel, kappt David hier nicht auf einmal das Vertrauen zu allen Leuten um sich herum. Es ist nicht so, dass er sagt, okay, denen kann ich nicht vertrauen, die eigentlich so eng zu mir waren, Familie und ein enger Ratgeber. Ich kann keine mehr vertrauen. Jetzt mache ich es alleine. Jetzt kümmere ich mich selber drum. Wie vorher gegen Goliath habe ich auch alleine gekämpft, die anderen Soldaten haben zugeguckt. Wie gegen andere Bären und Löwen, gegen die ich früher gekämpft habe als Hirte, jetzt mache ich es alleine. Hätte er machen können. Nein, David ist in dieser Situation sich immer noch bewusst, ich brauche Freunde. Ich brauche Leute, die mir zur Seite stehen, wie dieser Hushai. Ich kriege es nicht alleine hin, ich brauche ein Ohr und ein Auge in der Stadt, die dort sind bei Absalom. Und er schickt diesen Mann dorthin, weil er weiß, ich kann jetzt nicht den Einzelkämpfer raushängen lassen, sondern ich muss weiter mit anderen Menschen arbeiten. Und auch du und ich, wir müssen und können unsere Krisen nicht alleine durchstehen. Wir sind immer noch dabei, Davids Umgang mit Krisen hier zu untersuchen. Wir können Krisen nicht alleine durchstehen. Wir dürfen auf unsere Freunde und Geschwister in der Gemeinde verlassen. Deswegen gibt es doch die Gemeinde. Deswegen sagt Paulus im Neuen Testament, tragt einander die Lasten. Seid füreinander da. Vor einiger Zeit sagte eine Schwester unserer Gemeinde, die an Krebs erkrankt ist, dass sie so überwältigt sei von der Anteilnahme und der Hilfe der Gemeinde. Dass sie so viele Anrufe, so viele Nachrichten bekommen hat, so viele Leute, die sich erkundigen nach ihr, und sie weiß, dass für sie gebetet wird. Sie war total überwältigt davon, obwohl sie sich eigentlich so unbedeutend fühlte, wie sie sagte. Aber ja, wir müssen als Christen nicht alleine durch die Krise gehen. Wir können darauf vertrauen, dass andere da sind, die mit uns gehen. Und hier müssen wir uns vielleicht an der Nase packen und überlegen, nicht nur aus Davids Sicht, sondern vielleicht aus der Sicht Hushais, sind wir denn so ein Freund, sind wir denn so ein Bruder oder so eine Schwester in der Gemeinde, die so wie Hushai für David da sind und sich einsetzen, dabei sind, unter die Arme greifen, sodass die Leute, die durch die Krisen gehen, dass sie gestärkt werden und wissen, dass sie nicht alleine sind. Wir machen weiter, wir haben noch 14 Verse, ich versuche sie relativ kurz zu halten. Zwei Begegnungen, die David noch hat auf dieser Flucht, die Verse 1 bis 4 aus Kapitel 16. Und als David von dem Gipfel ein wenig weitergegangen war, siehe, da kam Ziba, der Knecht Mephiboschets, ihm entgegen mit einem Paar gesattelter Esel und auf ihnen 200 Brote und 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte vom Sommerobst und einen Schlauch Wein. Und der König sagte zu Ziba, was willst du damit? Ziba sagte, die Esel sind für das Haus des Königs zum Reiten und das Brot und das Sommerobst zum Essen für die Burschen und der Wein zum Trinken für den, der in der Wüste müde wird. Und der König sagte, und wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sagte zum König, siehe, er ist in Jerusalem geblieben, denn er sagte, heute wird mir das Haus Israel das Königtum meines Vaters zurückgeben. Da sagte der König zu Ziba, siehe, dein sei alles, was Mephiboschet gehört. Ziba sagte, ich beuge mich nieder, möge ich Gunst finden in deinen Augen, mein Herr und König. Hier stoßen wir wieder auf einen Mann, der uns im Kapitel 9 schon mal begegnet war, Ziba. Der war ein Diener Sauls, vom König Saul, und von dessen Sohn Jonathan und dessen Sohn Mephiboschet, also der Verwalter des ganzen Besitzes von Mephiboschet, hat sich darum gekümmert, weil dieser ja lahm war. Der konnte nicht gehen, der ist ja bei der Flucht als Kind, hat er sich die Beine so verletzt, dass er nicht mehr gehen konnte. Und es scheint so, als ob Ziba hier hinkommt, um David wirklich zu helfen. Bringt viel zu essen mit, bringt diese Esel mit, also Verpflegung für das Gefolge von David, Verse 1 und 2. Aber eigentlich geht es ihm hier nur um seinen eigenen Vorteil. Er kommt hier hin, weil er sich selber etwas erhofft, weil er sich selber bereichern möchte, weil er seine Position selbst verbessern möchte. Er bringt hier seinen Herrn Mephiboschet vor David in Verruf, um dadurch einen eigenen Vorteil zu haben. Ja, David fragt, ja, du als Diener bist hier, aber wo ist denn dein Herr? Warum ist der nicht gekommen, um mit mir zu fliehen? Der hatte mit David zusammen am Tisch gegessen in Jerusalem, er war ja im Königshaus. Und David fragt, wo ist dein Herr? Ja, der denkt, dass er jetzt wieder König werden kann, weil du auf der Flucht bist. In diesen ganzen Wirren, die jetzt im Land sind, will er jetzt wieder selber König werden. Das sagt er hier. Später, Kapitel 19, sehen wir, dass Mephibosheth selber, nachdem David wieder zurückkommt, eine ganz andere Version der Geschichte erzählt. Nämlich, dass er Dina ihn im Stich gelassen hat, weil er konnte ja nicht laufen. Er musste auf den Esel gehoben werden und dann mitgenommen werden, dass der Dina ihn dort übervorteilt hat. Und ich glaube, aus Davids Sicht wäre es hier ratsamer gewesen, bevor er so eine Entscheidung trifft und sagt, okay, Mephibosheth ist nicht da, der lässt mich im Stich, du kriegst all den Besitz, den Saul früher gehörte und den Mephibosheth jetzt hatte. Also der Besitz eines Königs, eines früheren Königs. Der Mann ist reich geworden in dem Moment, mit dem, was er bekommen hat. Vielleicht wäre es ratsamer gewesen, wenn David in dieser Situation, natürlich war es eine Krise immer noch, vorher aber trotzdem beide Seiten angehört hätte, bevor er diese Entscheidung getroffen hätte. Ich glaube, auch für uns ist es wichtig, dass wir nicht vorschnell zu einem Urteil kommen. Manchmal hören wir so eine dramatische Geschichte, irgendwas ist passiert, jemand erzählt uns das, was er erlebt hat oder was jemand anders erlebt hat und wir glauben sofort dieser dramatischen Erzählung, hören aber gar nicht die andere Seite an. Und gerade in Situationen, in denen wir emotional herausgefordert sind, in Krisen, in Schwierigkeiten, fallen wir vielleicht noch leichter darauf hinein, dass wir gar nicht uns beide Seiten anhören, sondern nur der einen Seite glauben, die gerade vielleicht spektakulärer klingt oder die wir einfach als erstes gehört haben. Und wir glauben der einen Seite und treffen vielleicht Entscheidungen oder geben Dinge weiter, die vielleicht gar nicht so stimmen. Vielleicht wären wir auch da beraten, dass wir da um Gottes Weisheit bitten, in solchen kniffligen Situationen da das richtige Fingerspitzengefühl zu haben, um Entscheidungen zu treffen oder mit solchen Streitigkeiten, mit solchen schwierigen Fragen umzugehen. Lass uns noch auf den letzten Teil des Textes gucken, die Verse 5 bis 14, Davids Begegnung mit Shimi. Und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus. Sein Name war Shimi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Und so schrie Shimi, als er fluchte, »Hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser! Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht, und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du.« Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, »Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen.« Aber der König sagte, »Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das?« Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten, »Siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lasst ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs an diesem Tag.« Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Shimi an der Seite des Berges neben ihm herging, im Gehen fluchte, mit Steinen nach ihm warf, immer mehr neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kam erschöpft am Wasser an. Dort erholte er sich wieder. Ja, das ist schon fast eine kuriose Begegnung, von der wir hier lesen. David geht da raus und er wird mit Erde und Steinen beschmissen und verflucht. Und dieser Shimi, der ist ein Benjaminiter, das heißt, er ist aus dem Stamm Sauls. Und man kann sich vorstellen, oder daraus erklärt sich diese Feindschaft. David hat der Saul abgelöst und die Benjaminiter haben ihre Herrscherrolle verloren als Stamm. Und er macht macht David für den Tod von Saul verantwortlich, in Vers 8. Er sagt, David ist ein Blutmensch. Er verflucht ihn und er bewirft ihn mit Steinen und mit Erde. Ich meine, dass David ein Blutmensch war, das kann man so stehen lassen. David hat viel Blut an seinen Händen kleben gehabt. Gott hat ja auch nachher gesagt, du darfst den Tempel nicht bauen, weil du so viel Blut vergossen hast. Das macht dein Sohn. Aber er war nicht verantwortlich für den Tod von Saul. Das stimmt hier nicht. Und dieses ganze Erlebnis ist schon ziemlich demütigend, als König da so beworfen zu werden von diesem Mann. Und Abishai, einer von Davids Heerführern und der Bruder von Joab, der will hier kurz einen Prozess machen, sagt, König, komm, lass mich in den Kopf abschlagen, dann ist hier Ruhe. Dann wird er dich nicht weiter belästigen und dich demütigen. Aber David lässt das nicht zu und erfährt weiter diese demütigende Behandlung. Er sieht hier vielleicht ein Stück weit die Möglichkeit, dass Gott durch Shimi zu ihm spricht, Vers 10 und Vers 11, zumindest verwirft er diesen Gedanken nicht sofort und er hofft darauf, dass Gott irgendwann diesen Fluch doch noch in etwas Gutes umkehren wird. Und ich finde auch hier in dieser Geschichte, die etwas kurios anmutet, sehen wir Davids Verhalten in diesem Tiefpunkt. Er weiß sich von Gott begleitet und vertraut voll auf Gott, immer noch. Ne, Gott kann etwas Gutes tun. Ich hoffe darauf, dass Gott aus diesem Fluch, den Shimi ausspricht, etwas Gutes noch in meinem Leben tut. Und er erträgt dieses Unrecht ein Stück weit, das ihm hier erfährt. Und ich glaube, auch hier können wir einfach beten, dass Gott uns immer wieder hilft, wenn wir am Boden angekommen sind, so wie David, dass wir da nicht unbedacht handeln, dass wir nicht weitere Sünden auf uns laden, so wie hier, ne? Wenn er ihn töten ließ, dann wäre es noch eine weitere Sünde, weiteres Blut an seinen Händen, dass wir auch da Gott bitten, einfach, dass er uns auch durch die Tiefe, so wie David im Psalm 23 sagt, auch im Tal des Todesschattens von Gott führen lassen und da an ihm uns festhalten. Ich komme zum Schluss. Im Prinzip erzählt dieser Text ja nur etwas von Absaloms Aufruhr und von Davids Flucht aus Jerusalem. Aber ich finde es total spannend zu erfahren, wie David sich an diesem Tiefpunkt seines Lebens verhalten hat. Und das ist überwältigend. Wir sehen hier ein enormes Gottvertrauen von David in seinen Worten und in seinen Taten. Er weiß sich in dieser großen Lebenskrise von Gott festgehalten. Und das hilft ihm dabei, nicht übereilt zu reagieren. Warren Wiersbe, ein amerikanischer Bibelausleger, schreibt zu dieser Stelle in seinem Kommentar: David stieg niemals zu größeren Höhen des Glaubens und des Gehorsams auf, als gerade in der Zeit, in der er gezwungen war, Jerusalem zu verlassen und sich in der Wildnis zu verbergen. Genau in dieser Zeit, einer der größten Krisen seines Lebens, zeigt sich sein großer Glaube. Nicht auf dem Höhepunkt, sondern auf dem Tiefpunkt, weil er weiter an Gott festhält, trotz der Umstände. Und genau deshalb, und damit schließe ich, konnte er in dieser Situation den Psalm 3 schreiben. Ich wünsche mir, dass wir ihn alle mit Vertrauen auf Gott mitbeten und selbst erleben können. Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte mich nicht vor zehntausenden Kriegsvolks, die rings um mich belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen, die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Amen. Wir singen ein Lied gemeinsam und dann leitet Jakob uns ins Gebet über und dann beten wir gemeinsam.